weißt du, wenn ich dran denke, ja, die Welt geht verloren. Die Menschen verrecken. Mhm. Und wir halten uns an solchen Kleinigkeiten auf. Mensch, wir müssen Gas geben. Die Welt will gerettet sein. Und wir unterhalten uns. Das stimmt aber 30 Sekunden nicht. Das ist ja so schlimm. Wollen wir unseren Auftrag wahrnehmen und an die Hecken und Zäune gehen und Menschen für Jesus zu begeistern? Mhm. Das habe ich geschrieben im Buch. Wir müssen die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Aber so mit diesen Fragen bevölkern wir keinen Himmel.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zu Die Macht der Worte in einem Spezial, das ich so nie gedacht habe, dass sowas kommt. Historisch auch für diesen Podcast ganz neu. Wir haben schon Spezials gehabt für Weihnachten oder sonst irgendwas. Aber dass man jetzt nochmal einen Gast anschreibt und extra ein Spezial für ihn macht, gab es so nicht. Aber ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig. Genau, woher das kommt und was das alles ist, das erkläre ich euch jetzt ganz kurz. Ich wollte eigentlich kein Intro reden, sondern einfach euch da mit dem Gespräch alleine lassen. Aber ich habe gemerkt, vielleicht muss man ein bisschen was dazu sagen. Falls du die Macht der Worte zum ersten Mal einschaltest, vor dieser Podcast-Episode waren bereits ungefähr so 8 Episoden, die sich mit dem Thema Wilhelm Bunz und auch mit dem Video seines Bruders auf YouTube beschäftigt haben. Wir haben uns mit Wilhelm da getroffen im August 23 und haben darüber geredet und haben das 24, ich meine Ende Januar, Anfang Februar, veröffentlicht und dann kam auch gleich Idea nach. Und das ist ja natürlich so im Journalismus, der Erste ist, der hat die bessere Story oder das ist einfach, weiß ich nicht, gibt mehr Klicks oder sonst was. Uns ist es natürlich auch bewusst, dass es für uns ein bisschen mehr Gewinn ist. Ich hoffe natürlich nicht zu sehr auf die Kosten von Wilhelm Bunz, aber ja, mehr Abonnenten, mehr Klicks, mehr Hörer und das ist natürlich schon ja, für uns nicht schlecht. Wir haben das auch besprochen, Wilhelm und ich, und er hat gesagt, nee, pass auf, wir haben das gemacht, bring's raus und das ziehst jetzt durch. Und dann ist es auch okay so. Man hört auch kurz ein bisschen so dieses Gespräch in unserem Gespräch, also in den folgenden Gespräch. Genau. Ansonsten, ja, muss ich sagen, ich bin Freund von Wilhelm. Also jetzt nicht jemand, der ihn einmal gesehen hat und dann sagt man mal als Freund, sondern wirklich mit Besuchen und pipapo. Regelmäßigen Telefonaten und sowas. Und Wilhelm liegt mir sehr am Herzen, deswegen liegt mir dieses Thema auch am Herzen. Und ich wünsche mir, dass da Klarheit reinkommt, aber auch Friede und Liebe. Genau. Und nachdem ich jetzt dieses Interview geschnitten habe und auch geschaut habe, dass da Namen rauskommen und so weiter und so fort, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, naja, da hätte man kritischer hinterfragen können. Macht man manchmal nicht als Freund oder öfter wahrscheinlich nicht als Freund. Aber auch manche Aussagen würde ich ganz kurz, oder eine Aussage, es waren mehrere, vielleicht fallen die euch auf, aber eine würde ich ganz sagen. Wilhelm erzählt zum Beispiel, dass man das Evangelium nicht für kommerzielle Zwecke benutzen kann, weil Gott das nicht zulassen würde. Und das ist natürlich, ist keine Falschaussage und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man das jetzt dem Wilhelm sagt, dann sagt er, ja stimmt, ist klar, dass es Wohlstandsevangeliumsprediger gibt, die dann halt Jets kaufen mit dem Geld und so weiter. Also man kann natürlich das Evangelium nutzen, um da Profit rauszuschlagen. Was ich aber sagen will, ist, und das reden wir auch noch im Podcast, dass ich Wilhelm so einschätze, so erlebt habe und für mich den Nachweis habe, dass Wilhelm nicht darauf schaut, dass er auf Geld aus ist. Er hat sich mit uns das allererste Mal getroffen, da wollte er kein Geld, mit dem zweiten Mal wollte er kein Geld. Er hat nie von uns Geld bekommen und trotzdem hat er es gemacht. Und ja, genau. Gut, dann lasse ich euch jetzt mal allein. Ich wünsche euch, ja, wie soll man sagen, viel Spaß bei dem Gespräch. Ich hoffe, viele Fragen, die ihr gestellt habt, werden darin beantwortet.
Die Macht der Worte.
So, meine Damen und Herren, wir haben Wilhelm Bunz am Apparat. Servus, Wilhelm.
Servus, Steve.
So, letzte Woche kam ein Podcast raus mit deinem Gesicht drauf, der aber nicht von der Macht der Worte kam, sondern vom IDEA Magazin. Jetzt wollte ich dich erstmal fragen, Wilhelm, wie ging es dir denn die letzte Woche so mit dem ganzen Drum und Dran?
Du weißt schon, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist so eine Berg- und Talfahrt, weißt du? Mhm. Weißt du, da kommen ja viele, viele Nachrichten rein, viele rufen mich an, weißt du, und ich hab mir einfach, als das bei IDEA veröffentlicht wurde, der erste Gedanke war, warum haben wir uns noch nicht geändert? Warum geht ein Gotteskind gegen das andere los? Haben wir nichts Besseres zu tun? Mhm. Weißt du, unser Job ist, Jesus groß zu machen und nicht einander zu zerfleischen. Das ging mir durch den Kopf.
Okay. Okay. Du hast ja auf Facebook hast du geschrieben, wie du den Podcast angehört hast mit, ich glaube, mehreren Leuten hast du geschrieben. Musstest du recht weinen?
Wir sind immer wieder Tränen gekommen, ganz genau.
Ja. Also aufgrund dessen, dass sich die Christenkinder zerfleischen?
Nee, weil einfach... Ich sagte ganz echt, dieser Daniel Höhli, ist ein Pfundskerle. Und ich habe ja mit ihm auch einige Gespräche geführt und Telefonate geführt. Weißt du, aber das, was wir besprochen haben, wird im Podcast zum Teil gar nicht mehr erwähnt.
Okay.
Mhm. Und das hat mich traurig gestimmt, weißt du?
Ja, okay. Gut. Ja, der Podcast ging, ich weiß gar nicht, wie lange, bei mir hat es abgebrochen, bei einer Stunde 16, wie deine Schwester zu Wort kam.
Ich denke so fast 2 Stunden, glaube ich.
Ja, genau, ein bisschen drüber, glaube ich sogar.
Ja, sowas, genau.
Und wie ich das angehört habe, ich weiß gar nicht, ich habe das dem Hörer schon die letzten Podcasts erzählt, also für mich war das irgendwie so zwischen, weiß ich gar nicht, Verzweiflung und Trauer und ja, also war nicht angenehm anzuhören. Wir haben schon mal telefoniert ohne Aufnahme, da hast du das Wort gesagt vernichtend, ne?
Mhm. Ja, genau.
Ja. Wenn man jetzt so auf dein Instagram schaut, wir telefonieren gerade am 5. März, da gibt es ja jetzt einige Leute, die sagen, also jetzt lass mal die Veranstaltung mit Wilhelm, lass mal erst einmal.
Richtig. Heute kamen wieder 2 Nachrichten. Mhm. Aufgrund des Podcasts von IDEA nehmen wir Abstand von einer Veranstaltung.
Okay.
Herzliche Grüße, bla bla bla.
Okay.
Dann habe ich jetzt vorhin noch, vor einer Stunde circa, hatte ich ein Telefonat mit einem Veranstalter und der hat mir geschrieben, ruf mich bitte zurück, da gibt es einen Podcast von IDEA. Was sollen wir machen? Dann habe ich angerufen und er sagte, du, ich will dich nur beruhigen. Ich habe den Podcast gehört und wir kennen dich und jetzt machen wir erst recht eine Veranstaltung.
Okay.
Ja. Und da war ich das allererste Mal bei dieser Veranstaltung so 5 bis 10 Minuten auf diesen Podcast eingehen.
Okay. Also, wie ist jetzt aber die Resonanz, wenn du das jetzt mal so anschaust? Ist es jetzt mehr negativ oder ist es ausgeglichen oder sind jetzt mehr auf deiner Seite?
Du, also ich merke, wenn ich jetzt auf Facebook schaue, würde ich sagen, also über 3/4, so wie sie schreiben, beten sie für mich und sind auf meiner Seite. Mhm. Weil die sagen, viele Sachen, die der Podcast bringt von IDEA, ist gar nicht relevant.
Ja, das stimmt.
Ist gar nicht relevant. Es gibt welche, die rufen ja an und sagen, du Drecksau und du gehörst vergast und so weiter. Okay. Auch das passiert. Weißt, also, aber der Großteil, muss ich wirklich sagen, ist wohlgesonnen, sagen wir es so.
Ja.
Und was mich wundert, weißt du, in meinem Buch kommt drin vor, dass mein Vater in der Methodistenkirche war in Ulm, gell?
Mhm.
Idea hat die Methodistenkirche gar nicht interviewt. Und jetzt melden sich Menschen aus der Methodistenkirche, die meinen Vater kennen, die uns als Familie kennen und die wissen, wie es wirklich war. Mhm. Und ich bin so sauer, dass Idea sie nicht gefragt hat, dass sie jetzt einfach Idea gekündigt haben.
Okay.
Mhm. Viele Menschen haben jetzt ihr Abonnent gekündigt bei Idea. Finde ich schade, weil ich finde Idea gute Zeitung.
Ja, ich lese die nicht. Ich habe mal gehört, also keine Ahnung, das habe ich nur gehört, ist die Bild, unter einem deiner Beiträge übrigens auf Facebook, also nicht von dir, sondern jemand anders, das ist quasi die Bildzeitung der Christen.
Nicht die Bildzeitung der christlichen Medien.
Genau. Also genau. Ich weiß es nicht.
Du, aber auch egal was für Podcast wir nehmen, egal welches, auch deins, egal was für eins,
ja.
Es geht um Sensation.
Ja, das stimmt. Tatsächlich, ja.
Es geht um Sensation.
Ja.
Weißt du?
Das stimmt. Also
ich will jetzt dir nichts unterstellen, gell?
Nee.
Aber man macht einen Podcast, um irgendeine Sensation zu
kreieren.
Erwähnen, sagen wir so. Mhm.
Ja, klar. Also ja. Ich habe dir das ja schon vor der Aufnahme bei unserem Telefonat mal gesagt, also nicht vor dieser Aufnahme, beim anderen Telefonat vor ein paar Tagen, dass ich meine, wahrscheinlich hätte Idea ein bisschen mehr recherchiert, hätte ich nicht gemerkt, da ist ein anderer Podcast, der dieses Thema beleuchtet auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass...
Mal auf, da ist doch auf diesem Podcast von Idea ist ein Stefan erwähnt.
Mhm.
Und der ist ja auch auf Facebook.
Mhm.
Und der hat sich ebenfalls reingeklinkt in diesen Podcast von Macht der Worte.
Okay.
Also Idea wusste es, gell?
Ja, okay. Ja,
genau.
Gut. Und dann kann man natürlich sagen, okay, wir hatten jetzt nicht noch länger Zeit, das rauszuzögern und dann bringen wir es einfach raus. Also ich will jetzt nicht sagen,
das
dass wir so...
Das war ein Fehler.
Ja, wahrscheinlich.
Wir hätten noch ein bisschen recherchieren sollen.
Vielleicht machen sie das noch, vielleicht
aber
kommt
du,
der zweite
jetzt,
Teil.
Ist es so und ich nehme es aus Gottes Hand, weißt du, was ich machen muss. Und das will ich auch deinen Hörern vom Podcast gleich von vornherein sagen. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss mich beugen, weißt du?
Ja.
Ich habe einen Fehler gemacht. Verstehst du, als damals mir die Rohfassung des Buches vorgelegt wurde, was der Ghostwriter geschrieben hat, weißt du, ich bin nicht so klug wie ihr alle, die ihr zuhört. Und ich habe das gar nicht komplett durchgelesen, sondern ich habe einfach überflogen, dachte ich, wow, geil geschrieben, das passt.
Ja.
Was ich nicht sah, ist, der Ghostwriter hat aus den Dingen, wo ich ihm erzählt habe, hat er jetzt eine spannende Geschichte draus gemacht und hat manche Daten anders geschrieben, wie es andere in Erinnerung haben.
Ja.
Aber deswegen ist das ja trotzdem alles passiert. Du, und wegen 1968 oder 1985 oder 1954, wenn da ein Zahlendreher drin ist, finde ich das nicht schlimm, solange die Geschichte der Wahrheit entspricht.
Das stimmt, ja.
Das ist also meine ganz persönliche Meinung.
Ja. Wie wichtig ist dir Wahrheit, Wilhelm?
Du, Wahrheit ist für mich sehr, sehr wichtig. Weißt du, schon bevor ich gläubig war, was ich nicht leiden konnte, ist, wenn sich Freunde belügen.
Ja.
Was ich nicht leiden konnte, ist, wenn einer den anderen verrät.
Mhm.
Und zu meinem Bedauern muss ich feststellen, ich erlebe diese Dinge nicht in der Welt, Vertrauensbruch, sondern leider erlebe ich es nur unter Christen. Ich kenne keinen misstrauischen Haufen wie Christen. schon schwer so ein Podcast gar nicht möglich gewesen.
Ja.
Ich weiß, du verstehst, wie ich meine?
Ja, ja.
Steve, nichts gegen dich, du bist mein Freund, ganz klar.
Ja.
Aber weißt du, wir müssen, die Bibel sagt in Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 25. Leget die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinen Nächsten. Und das steht bei mir ganz, ganz oben auf der Fahne. Ich kann mich täuschen, ich kann mich irren, ich kann auch vielleicht mich falsch erinnern, aber eines ist wichtig, ich möchte Wahrheit verkündigen.
Ja, Amen dazu. Okay. Ja. Ja, weil es hat nämlich einer bei uns bei den Fragen geschrieben, was nützt es, das Evangelium zu verpacken mit Lüge, wenn dann trotzdem das Lüge ist, ne? Also,
War das der, wo dann gesagt hat, das grenzt an Blasphemie?
Ja, kann sein, ja. Könnte sein.
Ich pass auf. Was ich sage, wir müssen, der Paulus sagt, prüfet alles und das Gute behaltet.
Ja.
Wenn ich jetzt zurückschaue, wie viel 100 Menschen oder hunderte Menschen sich in diesen 5 Jahren bekehrt haben, wie sie von Jesus gerettet worden sind, wäre das alles eine Lüge, würde das Gott gar nicht zulassen. Weil eines macht der Herr nicht, dass man sein Wort missbraucht für kommerzielle Zwecke.
Ja.
Das ist meine ganz persönliche Meinung.
Ja. Also was ich dir auch hoch anrechnen muss, soweit ich das weiß, was du mir erzählt hast, ist, dass du ja auch nie irgendwie einen Festpreis hast. Also dass die Leute gesagt haben, mit deiner Geschichte könntest du Tausende von Euro verlangen, um irgendwo abends aufzutreten. Also sage ich jetzt mal aufzutreten. Aber du gesagt hast, du überlässt es der Gemeinde. Also wir haben es selber erlebt, du warst, glaube ich, 2-mal bei uns in der Gemeinde.
Und Schwabach, ja.
Genau, und da war es nie so, glaube ich, also zumindest habe ich das nie so gehört von den Leuten, dass du jetzt gesagt hast, also für 500 Euro Hotelzimmer und die Zugfahrt komme ich, sondern eben diese Unkosten und alles andere ist euch überlassen, was ihr gebt.
Nee, pass auf, ich hab gerade auch bei euch, oder egal wo ich hingehe, wenn die mich fragen nach meinem Honorar, sage ich, ich habe kein Honorar. Die Bibel sagt an einer Stelle, umsonst habt ihr es bekommen, umsonst gebt es weiter. Eine andere Stelle sagt, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und jetzt geht ins Gebet. Und das, was euch der Herr aufs Herz legt, das gebt mir.
Ja.
Du, da gab's Eilinger Schwestern, die hatten nur 50 Euro. Du, denn ich habe gerade die 50 Euro belassen. Mir geht's doch nicht ums Geld. Mir geht's darum, dass der Name Jesu groß gemacht wird.
Ja.
Und da verlange ich doch kein Geld. Das Wort Gottes ist doch keine Ware, um Geld zu scheffeln. Deswegen verstehe ich keinen einzigen christlichen Autor, dass der was verlangt.
Okay.
Ich verstehe das nicht.
Ja.
Sondern wir haben das bekommen, wir sind Zeugnis für den Herrn Jesus Christus und der Herr entscheidet, was er uns zukommen lässt.
Ja, das stimmt. Das
ist meine ganz persönliche Meinung.
Gut, bevor wir jetzt da anfangen, wir haben ein paar Fragen von einem Tim von YouTube bekommen, Omikronator einen und Fragen und Glaube, das ist auch ein Podcast, der hat das zu deinem Podcast, also von, nicht zu deinem, von IDEA, hat er selber nochmal so ein, das nennt man Reaction-Video, also er antwortet drauf oder erklärt es nochmal, was da so passiert ist. Die haben uns geschrieben. Noch ein paar andere. Zuerst wollte ich aber noch, also ich habe was rausgepickt, was so in diesen Leuten, was die noch geschrieben haben. Einer hat zum Beispiel geschrieben, mir tut der Wilhelm sehr leid. Leider geht man mit ihm anscheinend wie mit einem ausrangierten Zirkustier um.
Klingt gut.
Ja, super.
Klingt gut, ich fühle mich wie der größte Affe.
Nee, aber ich habe ihn dann gefragt, was er damit meint und er hat gesagt einfach, dass wenn es brenzlig wird, dass zum Beispiel der SCM und auch IDEA dann so ein bisschen den Rückzug macht. Er hat dann
ich weiß gar nicht, ob er es war oder dann nochmal jemand anderes, erwähnt, dass ein größerer Prediger, ich glaube Bill Hybels, der hatte irgendeinen Skandal, diese Bücher werden immer noch weiterverkauft über ein SCM und so weiter. Darf ich dich fragen, wie so, also wenn du nicht willst, musst du nicht, aber wie so deine Gefühle zum SCM auch sind, die ja das Buch dann eingefroren haben?
Du, pass auf, meine Gefühle zum SCM-Verlag sind sehr gut. Mhm. Sind sehr gut, weil die Arbeit mit dem SCM-Verlag hat eine Möglichkeit geschaffen, den Menschen Jesus nahezubringen. Dass nun der Verlag das Buch rausgenommen hat, kann ich nachvollziehen. Denn wenn ich nicht geistlich urteile, dann handle ich weltlich.
Ja.
Und jetzt könnte es sein, dass der SCM-Verlag, zum Beispiel durch das Video auch meines Bruders, dass der SCM-Verlag Angst hat, irgendwo in Verruf zu kommen.
Ja.
Aber meine Gefühle für den SCM-Verlag sind sehr, sehr positiv. Weil ich kenne kostbare Mitarbeiter, die heute noch hinter mir stehen, die auch die Entscheidung nicht verstehen vom SCM-Verlag. Und wir beten auch miteinander. Aber meine Gefühle, weißt du, SCM-Verlag hat eine Plattform geschaffen.
Ja.
Du musst denken, innerhalb von 5 Jahren die 11. Auflage. Da merkt man, wie die Menschen gehungert haben nach einem Zeugnis, wo sie sich selber drin finden können.
Ja.
Und dadurch konnten sie sich bekehren, weißt du? Also meine Gefühle sind sehr, sehr positiv am SCM-Verlag gegenüber.
Okay. Ich soll dir auch schöne Grüße sagen. Ich weiß nicht, ob es der Pressesprecher ist, aber vom Jordan oder Jordan. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Ja, genau.
Ja. Also der hat gesagt, wenn ich dich mal erreiche, soll ich dir wunderschöne Grüße sagen.
Das ist einer derjenigen, die zum Beispiel voll hinter mir stehen.
Okay, ja. Ja.
Genau, okay.
Gut, dann machen wir mal weiter. Und zwar hat dann jemand anders noch, also wir kommen immer noch nicht zu den Fragen, sondern nochmal ein bisschen so zu Statements. Er hat den Podcast gehört von IDEA und muss sagen, dass er wirklich geschockt ist. Auch im Hinblick auf die Folgeschaft, die scheinbar Diskrepanzen nicht wahrhaben möchte. Also da spricht er über deine Leute, was heißt deine Leute, auf Facebook Leute, die schreiben. Und ich muss sagen, mir war nicht bewusst, dass auf Facebook auch wilde Christen gibt. Also was ich da gelesen habe von wegen Mühlstein um den Hals binden und...
Furchtbar, gell? Furchtbar.
Es ist unfassbar. Also, aber nicht,
Habe ich bei mir gesperrt. Ich will den nicht mehr lesen.
Ja.
Ich habe auf einem dieser verschiedenen Seiten habe ich draufgeschrieben: Bitte reden wir doch höflich miteinander.
Ja.
Weißt du, wir müssen auch, wenn wir nicht einer Meinung sind, müssen wir trotzdem mit Respekt umgehen.
Dann stelle ich dir jetzt mal ein paar Fragen. Ich muss ein bisschen aussortieren, weil manche sind ein bisschen wild. Wie zum Beispiel, also ich muss dir nicht beantworten, aber zum Beispiel, dass dein Vater, also Senior Bunz, bei Magirus 14 Stunden gearbeitet hat, obwohl ja...
Magirus,
obwohl ja... bei der Weimarer Republik 8-Stunden-Tage die Regel sind seitdem.
Du, jetzt sage ich dir was.
Ja.
Als ich aus dem Gefängnis entlassen worden bin, gell, hatte ich viele, viele, viele Schulden. Und ich selber habe 14 bis 18 Stunden gearbeitet. Weißt
du? Ja. Also das
weißt du, und das mein Vater, ist eine arme Familie gewesen. Eine arme Familie. Mein Vater, wir hatten kein Auto. Mein Vater ist von Wieblingen nach Ulm, das sind auch so 7 bis 10 Kilometer gefahren, mit einem Fahrrad gefahren.
Ja.
Verstehst du? Und dass der ist morgens ganz früh aus dem Haus und kam abends spät zurück. Und ich weiß von 2 Leuten, von 2 seiner Arbeitskollegen, die das bestätigt haben, dein Vater hat gearbeitet wie ein Brunnerputzer. Der war oft 14 Stunden in der Firma.
Ja.
Ja. Also ist es die Wahrheit.
Also das kann ich schon auch bestätigen. Ich glaube, wenn man so Pfortendienst hat oder sowas, da sitzt du auch, glaube ich, 12 Stunden dort. Also wir haben Arbeitskollegen, die...
Mein Vater war ja auch Betriebsratsvorsitzender bei Magirus im Wald 2.
Ja.
Und dass du da nicht pünktlich rauskommst, ist völlig normal. Also wenn sich da jetzt jemand aufhängt, dann hoffe ich nur, dass der Strick bald reicht.
Ja. Also wie gesagt, ich finde, das sind vielleicht für die Person selber ist es so sehr wichtig. Es ist aber im Prinzip ist es nebensächlich eigentlich. Vielleicht will die Person auch nur aussortieren, wo kann ich ihnen jetzt vertrauen, wo nicht. Das weiß ich nicht. Aber dann eine andere Frage ist, steckte bei der Flucht der Schlüssel im Auto, wie bei einem Vortrag erwähnt, oder hat er den Wagen mit einem Trick gestartet, wie im Buch geschrieben?
Du, pass auf, ich habe das jetzt mal nachgeschaut in dem Buch. Und in dem Buch steht drin, dass es mit einem Trick passiert ist.
Ja.
Meine Erinnerungen dran sind, dass der Schlüssel gesteckt ist.
Okay.
Und das, weißt du, und das, was ich auf der Bühne sage,
ja,
da stehe ich 100% dahinter. Weil guck, Ich bringe ein Beispiel. Im Buch steht drin, ich habe 2 Menschen getötet. Gell?
Ja.
In dem Königskindervideo sage ich, es sind 3 Menschen.
Ja.
Jetzt was stimmt? 2 oder 3? Und bei einem meiner Vorträge kommt jemand auf mich zu, der mich kennt von früher, und sagt, hast du eigentlich mitbekommen, dass der danach an den Folgen gestorben ist. Und jetzt sind es 3. Was erzähle ich jetzt bei meinen Vorträgen?
Ja.
So wie es tatsächlich ist.
Ja. Ja. Aber du verstehst, dass das so ein bisschen, also für den, der das hört, jetzt, also wenn du das erklärst, ist es logisch, aber für den, der das Buch liest und denkt sich dann, hä, warum erzählt er jetzt im Vortrag 3? Hat schon.
Du, wenn er ein bisschen mitdenkt.
Ja.
Wenn er ein bisschen mitdenkt, kann er sein, Mensch, vielleicht ist seine Erinnerung noch gründlicher geworden.
Okay. Ja.
Ganz einfach.
Weil, also die Frage haben wir nämlich auch, wie man das vergessen, wie man das vergessen kann, dass jetzt von 2 auf 3 ist.
Nee, pass auf, bei mir waren es im Buch 2.
Ja.
An den dritten, an der Karl-Heinz-Schlung, habe ich nicht gedacht. Und jetzt bekomme ich die Nachricht, er starb. Also jetzt sind es 3 und jetzt denke ich an ihn, weißt du?
Ja, aber was ich meine ist, also starb er dann schon währenddessen?
An den Folgen,
okay. Und du,
genau. Ja. Ich war schon lange im Bruchsal. Dann ist der, ich weiß nicht, wann ist der gestorben, 78, 79, sowas.
Okay.
Aber er ist angeblich an den Folgen gestorben.
Okay. Ja.
Okay.
Gut. Dann haben wir noch eine Frage, die finde ich jetzt persönlich auch wieder nicht so ganz wichtig, aber eine andere Person fragt, das Fluchtziel, war das jetzt die Bundesrepublik Deutschland oder war es jetzt Ungarn? Also Vortrag, sagst du Ungarn?
Wir sind damals von Deutschland, von Peiting-Schongau, da war es heim, sind wir gefahren nach, wie heißt es, nach Heiterwang in Österreich. Und da kam mir der Gedanke, Moment, Österreich, nebendran liegt Ungarn. Wenn ich abhaue, dann gehe ich nach Ungarn.
Okay.
Okay? Also ich wäre ja blöd, wenn ich endlich mal aus Deutschland weg bin.
Ja.
Ich wieder zurückfliege nach Deutschland. Also ich war zwar blöd, aber so blöd war ich dann doch nicht.
Weißt du? Das sagst du, ja.
Okay.
Ja. Okay. Warte mal, ich muss mal hier lesen. Das ist ja. Genau, dann. Da weiß ich gar nicht, was die Person meint. Stimmt die Geschichte vom Geiselnehmer Michael?
Ja, ich pass auf, das ist ganz, ganz leicht nachzuprüfen.
Ja.
Und zwar, der Michael, der saß damals im Gefängnis, auch in Flügel 1. Und mit dem bin ich gut klargekommen, auch im Gefängnis. Und dann wohnte ich in Nagold. Und wir hatten damals eine Wir hatten damals eine Sozialarbeiterin namens Frau Roth. Mhm. Die war Sozialarbeiterin und für den katholischen Seelsorgebereich zuständig. Und der hat diese Frau als Geisel genommen bei seiner Flucht.
Okay.
Und kam nach Nagold.
Mhm.
Und der hat eine Nacht bei mir übernachtet. An dem Abend, wo er kam, hatte ich aber in Mitzingen, bei Reutlingen, eine Gebetsstunde.
Okay.
Mhm. Und da sag ich, du, pass auf, Michael, da hast du 50 Mark, weil ich wusste, der ist dann.
Mhm.
Da hast du 50 Mark, besorg was zum Essen, ich gehe in die Gebetsstunde.
Okay.
Und ja. In der Gebetsstunde in Metzingen kommt ein Glaubens, weißt, wenn wir beten, da gehen wir immer auf die Knie.
Ja.
Dann rutscht so ein Glaubensbruder rüber und sagt mir, mach dir keine Sorgen. Der Herr führt alles wohl hinaus. Mhm. Der Besuch, wo du bei dir daheim hast, der reist morgen wieder ab und fährt zurück.
Okay.
Also es ist tatsächlich passiert. Und es war in der Keplerstraße, du kennst ja mein Straßengedächtnis.
Ja, ja.
Es war die Keplerstraße 16 mhm. in Nagold im 8. Stock.
Okay.
Mhm. Also es ist tatsächlich wahr. Und der Mann, das kann ich auch jetzt sagen, weil er lebt ja nicht mehr, mhm. der Mann hieß Michael.
Okay. Ja.
Und sein Seelsorger hieß Pfarrer Ludwig.
Mhm. Mhm.
Der war Aushilfspfarrer in Bruchsal.
Ja.
Das ist an das, an was ich mich noch daran erinnere, zu der Episode. Aber merkst du was, ich tue nie den Typ erwähnen auf meine Vorträge.
Ja.
Weil es ist nicht wichtig.
Mhm.
Okay?
Ja. Okay.
Gut.
Gut, dann haben wir den RAF-Kontakt, also erste Generation.
Ja, dann Günter Sonnenberg.
Genau, da weiß ich jetzt nicht, bestand der Kontakt zur ersten RAF-Generation laut Buch beziehungsweise Günter Sonnenberg wirklich, obwohl damals für die Terroristen Isolationshaft bestand?
Jetzt müssen wir das wieder unterscheiden.
Ja.
Als alter Knacki weiß ich das.
Mhm.
Jetzt pass mal auf, in Stuttgart-Stammheim.
Ja.
Da waren die Terroristen, mhm. weil die hatten auch in Stuttgart-Stammheim ihren Prozess. Und die waren in Isolationshaft.
Mhm.
Und Günter Sonnenberg bekam damals, entweder waren es eine Zeitstrafe mit 15 Jahren oder lebenslänglich, das weiß ich nicht mehr.
Mhm.
Und der war, wie ich auch, in der Sicherheitsabteilung. Das heißt, im ersten Flügel, in Bruchsal, wir haben 4 Flügel, im ersten Flügel gab es noch eine Sicherheitsabteilung, die war speziell gesichert mit einer Stahltüre.
Okay.
Und er war mein Zellennachbar.
Mhm.
Und wenn die Stahltüre zu war, dann waren unsere Zellen offen. Und ich konnte jeden Tag mit dem Günter Sonnenberg Schach spielen.
Mhm. Mhm.
Also von daher Isolation ja,
ja,
aber nicht total isoliert von allen Gefangenen.
Okay, okay.
Okay, ist ganz einfach. Das kann man alles nachprüfen in Bruchsal.
Ja, ja, die geben nur leider keine Auskunft. Also daher.
Du, wenn's wirklich hart auf hart geht, ich habe einen Beamten, der es bestätigen kann.
Ja, okay.
Okay.
Gut, dann machen wir mal weiter in den ganzen Fragen. Also du hast noch ein bisschen was vor dir, Wilhelm. Ich hoffe, du hältst durch. Ja,
sprich, ich bin da, ich laufe dir nicht davon.
Sehr schön. gut, dann interessiert noch jemanden, hat es wirklich einen, also ich merke ein bisschen, die Fragen sind jetzt nicht nur IDEA bezogen, beziehungsweise die Zweifel, die IDEA versucht hat auszuräumen oder zu klären, sondern es kommen viele Fragen jetzt so von allen Seiten, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Okay.
Es geht um einen texanischen Todeszelleninsassen namens Alois. Ob der sich.
Der Alois, genau, der die Todesstrafe vor sich hatte. Inzwischen lebt er in Deutschland.
Ah, okay. Okay.
Pass auf, das ist nur ganz kurz.
Ja.
ich war auf meiner Tour und eine ältere Dame kommt und hat ein Buch gekauft und wollte, dass ich das Buch signiere.
Ja.
Dann sage ich, Herzele, wie heißt du? Dann sagt sie, nee, das Buch ist nicht für mich, das ist für meinen Sohn. Sei, wie heißt er denn? Ja, Alois.
Ja.
Hab ich was reingeschrieben, weißt du, so Widmung. Mhm. Und dann bekam ich ja circa ein halbes Jahr oder ein Jahr später Post aus Texas.
Okay.
Und dann schreibt er mir, mein Name ist Alois, und meine Mutter war bei Ihnen auf einem Ihrer Vorträge. Mhm. Und sie hat mir das Buch geschickt, aber ich bekam das Buch gar nicht. Aber ich bekam den Klappentext.
Okay.
Und aufgrund des Klappentextes habe ich mich bekehrt. Mhm. Ich habe verschiedene Gemeinden informiert, sie sollen beten.
Ja.
Ob mir der Herr Gnade schenkt. Mhm. Und dann bekomme ich auf einmal Post aus Florida. Ich denke, wer schreibt mir aus Florida? Mhm. Jetzt war das der Alois und sagte, stell dir mal vor, der Gouverneur hat mich begnadigt und ich habe jetzt nur noch 97 Jahre vor mir. Wir haben weitergebetet.
Ja.
Und der letzte Brief, wo ich von ihm bekam, das war, glaube ich, letztes Jahr im März. Mhm. Ich wurde im Oktober abgeschoben nach Deutschland. Mhm. Ich darf Amerika nie wieder betreten. Aber danach bin ich frei.
Okay.
Mhm. Und jetzt ist es seit Oktober in Deutschland. Und ich sag dir, er sehnt sich zurück nach seinem Gefängnis. Weil das, was er in Deutschland erlebt,
ja,
hat er noch nie erlebt. Mhm. Wie die Christen ihm Vorwürfe machen über seine Straftat. Wie er gemieden wird, wie er geschnitten wird. Ich sag's, wir Christen müssen uns verändern. Wir können nicht immer nur auf unserem hohen Ross sitzen. Wir müssen mal runterkommen zu den Menschen, die unten sind. Entschuldigung, dass ich so tobe.
Ja.
Das ist wirklich so. Das tut mir so weh.
Ja.
Entschuldigung.
Hast du Kontakt zum Alois? Habt ihr euch mal getroffen oder so?
Du, der ist jetzt gerade in der Psychiatrie.
Ah, okay.
Mhm. Der wollte sich das Leben nehmen. Mhm. Weil es nicht packt.
Ja, okay.
Okay. Aber ich sage dir nicht den Nachnamen.
Nein.
Ich schütze ihn vor Christen.
Wobei du ja mal gesagt hast, du hast im ersten Interview mit mir gesagt, also vor 5 Jahren, dass du einen Fehler gemacht hast, und zwar, dass du auf die Christen geschaut hast, anstatt auf Gott, ne?
Richtig.
Also es ja, finde ich in beiden Bereichen wichtig, ne? Also, weil man kann ja dich jetzt quasi als, ich übertreibe jetzt einmal, ne, als Messias sehen und durch den Wilhelm wird mein Leben wieder besser und er führt mich zu Jesus. Das würde ich jetzt als falsch deuten. Nee, das deute ich als falsch, würde ich nicht, das deute ich als falsch. Sondern nur Jesus kann dich retten. Du kannst vielleicht Leute zu Jesus hinführen.
Genau.
Genau.
Ich kann keinen Menschen retten.
Richtig. Genau.
Ich kann keinen Menschen bekehren.
Ja.
Sondern was wir können, ist ein Samen streuen.
Ja, richtig.
Und wer sich bekehrt, ist ein Prozess, der im Himmel stattfindet.
Ja, genau. Und zum anderen ist es natürlich so, dass wenn jetzt Leute wie du vorne stehen, ne, und die sich nur auf ihre Christengeschwister verlassen, dann ist man verlassen meistens.
Was wir das kriege ich live mit, ich weiß, wie es ist.
Kurze Unterbrechung, und zwar würde es mir die Welt bedeuten, wenn du diesen Podcast mit 5 Sternen bewerten würdest. Bis jetzt bist du ja dran geblieben und wahrscheinlich findest du es auch spannend und interessant, was Wilhelm Bund sagt. Und du würdest uns helfen, wenn du uns 5 Sterne gibst, und noch mehr würdest du uns helfen, wenn du den Podcast abonnieren würdest, damit du zum einen up to date bleibst, weil wir haben nicht nur Wilhelm Bund zu Gast, sondern auch noch ganz andere Personen. Und es würde uns ein bisschen mehr Sichtbarkeit geben in der Podcast-Welt. Dann Werbung in eigener Sache. Normalerweise ist die Macht der Worte kein Podcast, wo 2 Personen über eine Stunde in einer Episode reden, sondern wir stückeln das. Alle 15 Minuten ist bei einer offiziellen Episode von Die Macht der Worte immer ein Wechsel. Es ist eine christliche Podcast-Show, die darauf schaut, dass man nach dem Gottesdienst sich mal erkundigt, was der Pastor eigentlich vielleicht gemeint hat. Und so ist auch die erste Kategorie. Wir haben Pastoren, wir haben Leute, die interessiert sind oder Lehrer, die die Bibel lehren oder diskutieren wollen in unserer ersten Kategorie. Und die zweite Kategorie ist, naja, wir schauen uns mal so das christliche Leben an und diskutieren drüber in einer humorvollen Art und Weise, warum eigentlich zum Beispiel man die Hände hebt beim Lobpreis oder wie lange darf man jemanden am Sonntagmorgen umarmen und wie entkommt man Umarmungen eigentlich. In der dritten Kategorie reden wir über Beziehung, Liebe und Sex und was es eigentlich so ausmacht, Mensch zu sein. Und dann eben die vierte Kategorie, wo wir Wilhelm Bunz schon mehrmals im Interview hatten, aber natürlich auch andere Personen, wie zum Beispiel David Lubeger, der Mambo No. 5 gesungen hat und das Buch Mambo No. 1 geschrieben hat. Frank Breido, der 7 bis 12 Minuten tot war, Lothar Kosse, Musikschreiber, Singer-Songwriter und viele, viele andere Leute, die sehr interessant und sehr spannend sind. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet, um immer up to date zu bleiben. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Hören von dem Gespräch mit Wilhelm Bunz. Okay, wir sind schon mal fast mit der ersten Seite durch, Wilhelm, dann kommt die zweite.
Wow.
Gut, dann hast du das Schuldeingeständnis mit hochachtungsvoll Wilhelm Bunz, ältere Vorträge.
Dottore Don Vigliardo de Bunza.
Genau, oder das. Also der Hörer will wissen, wie du es unterschrieben hast.
Ich habe unterschrieben mit Dottore Don Vigliardo de Bunza.
Okay.
Ich hab mir gedacht, weißt, vielleicht entspannt es ein bisschen, wenn der Staatsanwalt was zum Schmunzeln hat, weißt? Ja. Ich war doch nicht gläubig damals, weißt, richtig. Ich wusste, ich musste es machen, aber ich wusste doch nicht, wie man sich benimmt als Gotteskind.
Ja.
Also habe ich unterschrieben, Doktor Don Vigliardo de Bunza.
Okay. Weil er schreibt, in die älteren Dinge hast du hochachtungsvoll, nur Wilhelm Bunz, in den älteren Vorträgen hast du das immer gesagt. Also ich weiß nicht,
und wenn ich das so gesagt habe, ändert sich trotzdem nichts. Der Brief wurde geschrieben.
Ja.
das geht's doch, weißt
du? Ja, richtig. Das ist auch so eine Information, ne? Das ist ja, ob du das jetzt so gemacht hast oder so gemacht hast, ist ja im Prinzip ein wenig nicht so wichtig.
Eigentlich. Ist überhaupt nicht wichtig.
Richtig.
Und wenn sich da jemand dran aufhält, geh ins Gebet, dann lass dich vom Herrn verändern.
Dann auch wieder eine Frage, keine Ahnung, sorry, wenn das vielleicht für dich belanglos ist, ich arbeite es einfach mal ein bisschen ab.
Mach das, Steve.
2022 zu Weihnachten hast du in Essen für Obdachlose in Bayreuth irgendwas veranstaltet und danach mit der Regionalbischöfin gesprochen.
Ja.
Stimmt es?
Du, pass mal auf, das ist nachprüfbar.
Ja.
Einfach nur Stadtmission anrufen in Bayreuth.
Mhm.
Da haben wir tatsächlich am Heiligabend für die Obdachlosen was gemacht.
Ja.
Also du und dass die Regionalbischof, dass ich mit der gesprochen habe, hat sicherlich jemand von denen mitgekriegt.
Mhm. Ja.
Aber ich war unten, weißt?
Ja.
Es ist Wahrheit.
Mhm. Ja. Also man muss, ich will das auch mal dem Hörer sagen, weil ich finde es auch wichtig, also man kann das jetzt so angehen, dass man gar keine mehr glaubt. Oder egal, was du sagst, Wilhelm, alles, denkt man jetzt, ist Lüge, ne? Oder alles ist Unwahrheit. Und dann könnte ich auch zum Beispiel, ich habe einen, ich glaube, 7 bis 12 Minuten tote Person interviewt, also nachdem sie wieder am Leben war. Oder eine Frau, die erlebt hat, was man nicht erleben will im Leben und das mehrere Male. Und dann könnte ich jetzt bei jedem zweifeln. Oder man könnte auch denken, vielleicht heiße ich auch gar nicht Steve, der Host ist, sondern vielleicht heiße ich auch Stefan und erzähle halt, das ist mein Spitzname. Was nicht so ist. Also deswegen ist es gut, finde ich, eine Skepsis zu haben, aber ich finde, es ist falsch, wenn man hinter jedem Busch irgendwie was lauern sieht oder sowas.
Pass auf, deswegen sage ich als Stadtmission bei Reutner, dann kann es derjenige, Oder ich nenne ihn mal der ungläubige Thomas.
Ja.
Der kann das dann nachprüfen.
Ja.
So wie, weißt du, der Thomas zu Jesus gesagt hat, ich glaube dir das nicht, es sei denn, ich sehe die Male von dir.
Mhm.
Kreuzigungsmale. So sage ich das, das war die Stadtmesse und Bayreuth, da kann die Person kann dann nachfragen.
Genau.
Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, war das 22 oder war es 21, das weiß ich nicht mehr.
Also die Person sagt 22.
Also, dann war es dann war es auch 22.
Ja.
Genau.
Ja? Okay, dann, ja, wieder so eine Frage, wieso konzentriert sich das Leben von Wilhelm Bunz in dem Buch noch so viel auf das Jahr 75? Also Haftentlassung, Arbeit, Alkohol, schwere Straftat, Flucht nach St. Pauli, XY-Fahndung und so?
Du, warum konzentriert sich das so? Guck her, nach 2,5 Jahren wurde ich aus Österreich entlassen.
Mhm.
Und dann hat sich diese Geschichte, meine kriminelle Karriere war in der Zeit.
Ja.
Und deswegen konzentriert sich das darauf, weißt?
Mhm.
Da sind die meisten Straftaten passiert.
Mhm. Wobei ich auch sagen muss, mir war das nie, also ist das gar nicht so bewusst gewesen für mich und ich glaube, das liest auch jede Person anders. Für mich war eigentlich der Schwerpunkt deine Vaterbeziehung, beziehungsweise die wieder gekittet worden ist. Da hätte ich 1975...
Oh, der hat alles wieder neu gemacht und da bin ich so dankbar dafür.
Ja, aber da wäre ich jetzt, also wenn ich an dein Buch denke, denke ich nicht an 1975 und irgendwelche Straftaten, sondern wirklich so, wie dieser Heilungsprozess entstanden ist zwischen dir und deinem Vater.
Hat, weißt du, da hat dieser Ghostwriter,
ja?
der hat einen ziemlichen Schwerpunkt auf 75 gelegt.
Mhm.
Ich sage das ganz ehrlich, ich kann dir nicht einmal sagen, ob wirklich alles 75 passiert ist. Ich weiß es nicht.
Ja.
Aber die Taten sind passiert, weißt du?
Mhm. Mhm.
Und halten wir uns nicht an den Daten auf, sondern halten wir uns an dem auf, was Jesus tut.
Ja, richtig. Ja.
Das ist meine Botschaft, weißt du?
Ja, das stimmt. Eine weitere Frage ist, wurdest du wirklich vom Rotlichtkönig Freddy nach deiner Bekehrung als Leibwächter da zurückgeholt, wie es im Buch steht, oder dass deine Familie dich durch Gebet davon abgehalten hat, wie in Vorträgen du sagst?
Jetzt muss ich dir sagen, ganz kurz, wie das war. Wieder meine lieben Christen, weißt du?
Ja.
Ich stehe auf der Bühne in Holland, bin am Erzählen, was Jesus getan hat in meinem Leben. In der Zeit, wo ich vorne spreche, wird draußen ein Auto aufgeknackt.
Mhm.
Einer Gemeindeschwester, eine Glaubensschwester, wurde das Auto geknackt und Handtasche geklaut und so weiter.
Ja.
Dann kommt die Polizei, da ist ein Auto aufgeknackt und die kommen rein und fragen den Gemeindeleiter und die komplette Gemeinde. Das kann nur der Wille gewesen sein.
Mhm.
Weil wir machen so etwas nicht. Er ist der Vorbestrafte.
Ja.
Und an diesem Tag habe ich von Holland aus den Freddy angerufen in Stuttgart.
Mhm.
Und habe gesagt, du, die Christen, die kannst du in die Tonne klopfen. Das sind solche schlimmen Verräter und bösartige Lügner. Freddy, ich komme zurück, besorg mir einen Ballermann.
Ja. Mhm.
Und ein Glaubensbruder, ein oder Ehepaar, sagten, geh nicht zurück.
Mhm.
Denn wenn du jetzt zurückgehst, ist vorbei. Sondern bleib bei uns in unserer Wohnung. Und dieses Ehepaar hat für mich gefastet in Sack und Asche für 3 Wochen, dass meine Seele nicht verloren geht. Also der Freddy hat mich nicht zurückgeholt. Ich blieb in Holland bei der Familie so lang, bis der Herr diese Wunden geschlossen hatte, die Christen geschlagen haben.
Ja.
Okay?
Ja. Warum meinst du, dass wir so verurteilt sind als Christen? Sind es wir alle?
Das klingt furchtbar, ich weiß es. Ich bin ein furchtbarer Mensch.
Ja.
Aber ich sag dir, wenn ich allein jetzt nur das letzte halbe Jahr denke, hätte der Herr mich nicht stabil gemacht,
ja,
ich wäre zurück in meine alte Welt.
Mhm.
Weil so eine Dreckspatzigkeit habe ich noch nie erlebt,
ja,
in der Welt.
Mhm.
Und jetzt hat der Herr mich stabil gemacht. Und ich sag dir ehrlich, Steve, ich kann jeden verstehen, der zurückfällt, weil er irgendwie von Christen madig gemacht wird.
Ja.
Aber bei Gottes Kindern kann sowas nicht passieren. Weil Gottes Kinder sind Beter. Gottes Kinder sind Menschen, die sondern sich ab und die suchen das Angesicht Gottes und sie verurteilen den anderen nicht, nur weil er anders sündigt, wie man selber sündigt.
Mhm.
Und deswegen unterscheide ich immer zwischen Christen und Gotteskindern. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ja. Aber als Gotteskinder leben wir in Demut. Als Gotteskinder leben wir in der Gnade vom Herrn.
Amen dazu. Ja. Okay.
Relativ schwer mit mir, ich weiß.
Nee. Laut deiner Schwester hast du sie mit 6 Jahren nicht geschlagen und verletzt. Das wurde, glaube ich, im Podcast auch ein bisschen beleuchtet, oder?
Mhm. Du, da kann ich nur sagen, ich hab ja mich mit ihrer Mutter nach dem Tod unseres gemeinsamen Vaters, habe ich mit ihrer Mutter geredet und sie sagte mir das so.
Mhm.
Also habe ich das so reingeschrieben.
Ja.
Ob, wenn das nicht so war, tut mir das leid, aber mein Vater hat mir nochmal eine ganz andere Geschichte erzählt.
Okay.
Mein Vater sagte, vor der Methodistenkirche in Ulm, da gibt es einen großen Spielplatz. Und scheint hätte ich die Ulrike so arg angeschaukelt, war ich angeschuckt,
ja,
dass sie von dieser Schaukel runtergefallen ist und auf die Betonplatte mit einem Kopf gefallen ist. Und deswegen sieht sie schlecht. Was wirklich war, weiß ich nicht, sei dir ganz ehrlich. Aber ich konnte nur das wiedergeben, was mir meine Stiefmutter sagte. Was?
Ja, okay.
Okay.
Also im IDEA-Podcast wird ja, glaube ich, kommt deine Schwester sogar zu Wort, wo sie sagt, sie ist
ja,
einfach...
Ja, richtig, Ulrike, ja.
Ist sie das? Ja.
Ja.
Wo sie sagt, sie ist kurzsichtig einfach nur und braucht halt wegen Kurzsichtbrille.
Okay, wunderbar.
Ja.
Ich brauche auch eine Brille zum Lesen.
Ja. Gut, dann kommt was, wir schon mal im Podcast in unserem Gespräch, also in vorherigen Episoden besprochen haben. Ich will ganz kurz aber sagen, die nächsten Fragen kommen jetzt von jemandem, der dich wirklich schätzen gelernt hat, schreibt er.
Mhm.
Aber er will das einfach halt, die Diskrepanzen hätte er gerne mal geklärt für sich.
Okay.
Also genau, das mit der Pflege, das würde ich jetzt nicht beleuchten, weil das haben wir schon besprochen, da brauchen wir jetzt nichts sagen.
Du, aber wenn eine Frage ist,
ja?
Meine Frau sitzt nebendran.
Mit der habe ich auch geredet, richtig. Die hat, glaube ich,
Mit meiner Frau?
Ja, also jetzt nicht.
Hast du geredet? Finde ich toll. Super. Super.
Die finde ich auch super klasse.
Ist ja ganz süße Maus.
Die hat mir erzählt, dass er Schrift geführt hat über die Pflegesachen, die sie gemacht hat. Und damals
ganz
auch
genau.
damals nicht wusste, warum sie das jetzt macht. Aber heute weiß er das.
Ja, genau.
Genau.
Also du siehst, da gibt es ein Pflegeprotokoll.
Mhm.
Weißt du, aber jetzt müssen wir da unterscheiden.
Ja.
Es gibt die häusliche Pflege, es gibt die medizinische Pflege und es gibt die kognitive Pflege.
Mhm.
Die häusliche Pflege hat Ulrike gemacht,
ja,
weil die Mutter hat bei Ulrike gewohnt. Die medizinische Pflege hat meine andere Stiefschwester gemacht, weil sie ist von Beruf Krankenschwester. Und die kognitive Pflege, die hat meine Frau gemacht.
Mhm.
Weil wir kommen beide aus dem alten Bereich und wissen, wie man Ressourcen erhält.
Ja.
Beides, alle drei sind Pflegen. Und deswegen steht drin, dass wir die Mutter, ich weiß nicht, 1,5 Jahre, glaube ich, waren es, mitgepflegt haben. Genau, das ist alles.
Ja. Eine weitere Frage ist, dass beim Prozess habe sein Vater erwähnt, dass seine Stiefmutter bei der Nennung seines Namens eingenässt hätte.
Also mein Vater sagte Folgendes.
Ja.
Mein Vater, also ich selber, pass auf, mein Onkel Fritz, der war bei der Verhandlung dabei.
Mhm.
Jetzt pass auf. Und mein Vater sagte Folgendes. Schon allein, wenn zu Hause der Name Helme erwähnt wird, macht sich meine Frau nass. Nicht im Prozess, sondern zu Hause.
Okay. Ja gut, weil also er schreibt dann halt, dem widerspricht deine jüngere Schwester wahrscheinlich im Podcast. Aber gut, wenn du das so gehört hast, ne?
Du, ich kann immer nur das wiedergeben, was ich hörte und die Dinge, wo ich live erlebt habe.
Ja. Da wären wir bei einem dann, der Hörer schreibt zum Beispiel auch, dass im Schulgerichtssaal bei der Verhandlung hätte nicht die entsprechende Größe der genannten Personenzahl zu fassen gehabt. Also ich weiß nicht,
weiß ich nicht, zu welcher Personenzahl er kommt.
Ja.
Wie kommt er zu, was sagt der Hörer?
Das weiß ich nicht.
Ist nicht möglich? Wie viele Leute im Gerichtssaal?
Nee, das hat er nicht geschrieben. Ich glaube aber im Podcast kommt vor, dass, ich weiß es nicht, ob das im Buch steht, dass 100 oder 200 Leute in dem Gerichtssaal waren?
Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern es wurden über 100 Zeugen befragt.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du schon mal bei einem Prozess dabei warst.
Zum Glück nicht.
Die Zeugen wurden befragt, danach gehen sie wieder raus und dann kommt der nächste Zeuge rein.
Ja.
Das heißt also nicht, dass ein paar hundert Leute in dem Raum waren, sondern es wurden so und so viele befragt.
Okay.
Okay?
Ja, okay.
Alles.
Dann wäre noch eine Frage, wie du deine Bekehrungszeit weißt. Also in dem Podcast erzählen die ja, man konnte nur eine Glocke hören.
Und ist das süß.
Und du,
ja, schön. Ich kann mich an die Glocke erinnern.
Ja.
Und was für eine schöne Glocke. Das war die Kirchenglocke.
Ja.
Die immer zu jeder vollen und halben Stunde geschlagen hat. Und in der Arrestzelle durften wir weder Schnürsenkel mitnehmen, noch Gürtel, noch Uhren. Aber meine Bekehrung ist ja nicht in der Arrestzelle gewesen, sondern meine Bekehrung war in der Zelle 116, im ersten Stock des ersten Flügels. Und da hatte ich eine Armbanduhr und sogar noch einen Wecker auf dem Tisch stehen.
Okay.
Also ist doch klar, dass ich weiß, wann ich mich bekehrt habe, oder?
Ja, das stimmt.
Und es wurde einfach, man hat einfach das hineingedichtet.
Ja.
Das kann gar nicht sein, dass der die Uhrzeit weiß. Doch klar weiß ich sie. Ich hatte doch eine Armbanduhr.
Ja.
Und ich hatte doch einen Wecker auf meinem Tisch. Und ich habe doch nicht nur in der Arrestzelle die Bibel gelesen, nachdem ich mich bekehrt hatte, sondern ich hatte auch auf meiner Zelle die Bibel gelesen, weißt
du? Mhm.
Und dass ich da eine Uhrzeit hatte, ist völlig normal.
Ja, aber wie ist denn da Idee vorgegangen? Weil, also haben die dir gesagt, also wir recherchieren jetzt über dich, dein Leben und wir fragen dich jetzt ein paar Sachen aus? Oder wie war das?
Die haben mit dem Herrn geredet. Mhm. Gut, weil er namentlich erwähnt wird, tue ich ihn auch namentlich erwähnen jetzt, gell?
Ja.
Und die haben den Herrn gefragt, das ist ein ehemaliger Beamter von der Vollzugsanstalt Bruchsal.
Mhm.
Und als ich nach Bruchsal kam, klappt auf, weißt du, die Fressklappe, und da steht der draußen und sagt, der Helme grüßt. Ich kenne dich schon von klein auf. Weißt du, du bist damals als ganz kleines Kind bei meinen Schwiegereltern gewesen. Und das ist das Pastorenehepaar, wo ich als Kind war.
Okay.
Meine Frau hat für dich ganz kleines Lodenmäntelchen genäht. Aber ich muss dir ehrlich sagen, Helme, auch wenn wir uns kennen, kriegst du keine Vergünstigung. Ich gehe mit dir ganz normal um, wie mit jedem Gefangenen. Und der wurde gefragt. Und jetzt hat Idea gefragt, wie ist das? Der war doch in der Arrestzelle. Wie kann der so genau wissen, wann seine Bekehrung war? Und dann sagte doch, in der Arrestzelle gibt es keine Uhren. Das ist nicht genehmigt. Und so kommt Idea drauf, das muss eine Lüge sein.
Okay. Mhm.
Das war nicht dabei, wo ich mich bekehrt habe. In der Zelle 116, weißt du?
Ja, ja.
Aber der hat ehrlich geantwortet. Hat ehrlich geantwortet, gell?
Ja. Aber
ich liebe den Karl. Ich bin mit ihm sehr gut befreundet.
Ja, hat er, glaube ich, auch im Podcast erwähnt.
Ja.
Aber habt ihr danach nochmal gesprochen? Also jetzt nach dem Veröffentlichen?
Nach dem Podcast, nicht mehr du. Ich habe mit ihm vielleicht vor 8 Wochen mal telefoniert.
Aha.
Du, der Mann ist auch schon weit über 80.
Ja.
Und er freut sich jedes Mal, wenn er mich hört.
Ja, okay.
Aber über solche Sachen reden wir nicht. Wir reden darüber, was Jesus alles tut.
Okay.
Aber der Typ ist auch gläubig, weißt du?
Aber würde sich nicht interessieren, warum er manche Sachen so gesagt hat? Oder meinst du, Idea hat es ein bisschen gedreht im Podcast?
Du, ich denke nicht, dass Idea was gedreht hat, sondern Idea hat gezielt gefragt.
Ja.
Und er hat so geantwortet, wie Idea gefragt hat.
Okay.
Und mich interessiert nicht, was Idea gefragt hat.
Ja.
Mich interessiert, wenn ich dem begegnet, dass wir miteinander beten können und dass wir miteinander den Namen Jesu groß machen.
Mhm. Okay.
Weil Idea muss es verantworten.
Ja.
Verstehst du, wie ich meine?
Ja, verstehe ich.
Ja, ja, ich bin unmöglicher Typ, ich weiß.
Wobei, ich könnte das wahrscheinlich gar nicht. Also wenn ich jetzt wüsste, dass ein Freund von mir da irgendwas in dem Podcast erzählt hat und so, da hätte ich schon mal nachgehakt und gesagt, hey, jetzt musst du mir mal sagen,
ja, was das war. Pass auf, und genau das ist genau das, was die Bibel meint.
Mhm.
Wenn ihr stille bleibt, dann wird euch geholfen.
Okay.
Mhm. Pass auf, aber ich mache jetzt demnächst ein ganz, ganz großes Video.
Ja.
Mich hat heute ein ganz bekannter Star angerufen. Den Namen sage ich jetzt nicht.
Mhm.
Und er sagt, du, ich habe das mitgekriegt, was momentan gegen dich gemacht wird. Und das Gleiche ist mir auch passiert.
Okay.
Und ich habe damals ein Video gemacht. Ich habe damals ein Video gemacht mit einem Studio. Und er hat mir angeboten, das kostet natürlich alles Geld, sagt er, du, pass auf, die kommen zu dir nach Freiburg ins Hotel.
Ja.
Die bringen die Kameras mit und so weiter. Und ich bezahle das Ganze, was es kostet, Hotelkosten und so weiter.
Okay.
Also man kann damit rechnen, in den nächsten Wochen erscheint zu diesem Podcast Idea Stellungnahme von mir auf jede einzelne Person, die in dem Podcast erwähnt wird.
Okay.
Okay.
Also können wir gespannt drauf sein.
Einfach nur für deine Hörer.
Mhm.
Es kommt was Großes noch hinterher, gell?
Okay.
Mhm. Aber es muss sehr spät und vorbereitet werden, weißt du?
Ja, klar. Ja.
Weil an Gottes Segen ist alles gelegen.
Ja.
Jetzt habe ich weiter Fragen. Entschuldige, ich bin immer im Reden, weißt du?
Kein Problem.
Das liegt aber daran, weil ich früher nicht reden konnte.
Ja.
Und jetzt bin ich nicht mehr zu stoppen.
Das passt. Ist perfekt für einen Podcast.
Ja, genau.
Noch kurz zu diesem Uhren-Glockending da.
Ja.
Da sagt der Idea zum Beispiel auch, in einem Ding sagst du 11.05 Uhr bist du wieder bekehrt, beim anderen sagst du 11.06
Uhr. Beim anderen 11.06 Uhr.
Ja.
Stell dir mal vor, ich habe mich bei einem Vortrag um eine Minute verschätzt. Stell dir mal vor, wie furchtbar das ist. Mhm. Ich habe 60 Sekunden unterschlagen.
Ja.
Und deswegen ist der Wilhelm jetzt ein Lügner.
Ja.
Einmal ist 11.05 Uhr und einmal ist 11.06 Uhr. Du, es war 11.06 Uhr, wenn ich damals sagte, 11.05 Uhr, bitte, bitte, derjenige, der daran Anstoß nimmt, entschuldige bitte, dass ich dir 60 Sekunden unterschlagen habe.
Die Macht der Worte.
Ja, dann die andere Frage, wann kamst du jetzt eigentlich ins Kinderheim? Laut deiner Schwester war es bis zum 14. Lebensjahr warst du durchgängig oder gehend in der Familie.
Jetzt pass auf, ich kann dir eines sagen.
Mhm.
Als Kind war ich probeweise in Heidenheim. Ich war probeweise in Landau. Und ich war probeweise in Niefern.
Mhm.
Und es hat alles nicht geklappt. Und dann ging es weiter. Das war dann so ab der 8., 9. Klasse ging es weiter nach Bad Ditzenbach. Mhm. Und noch einige andere Heime bis zum letzten Heim in Peiting-Schongau. Mhm. Und im letzten Heim, da war ich dann circa 15, 16, 17 Jahre alt, sowas circa.
Okay.
Okay?
Ja.
Es weiß ich nicht, inwieweit meine Familie das mitgekriegt hat, die Kinder. Weißt du, die Kinder wurden ja von mir immer abgeschirmt.
Ja.
Ich durfte weder mit Ulrike spielen irgendwie, noch mit dem Dietmar, noch mit der anderen Schwester. Mhm. Verstehst du? Nein, du spielst nicht mit meinen Kindern. Ich mag das nicht. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit haben die Kinder das mitgekriegt. Keine Ahnung. Mhm.
Ja, okay. Wobei ich muss auch sagen, mich hat auch ein Hörer, der hat keine Frage gehabt heute, aber der hat mich auch angeschrieben, der auch gesagt hat, er hat sich neulich mit seiner Schwester zusammengesetzt, keine Ahnung, wie viele Jahre die auseinander sind. Und er war erschrocken, wie sich deren Version von ihrer Kindheit angehört hat. Also die haben beide erzählt und dann haben die gemerkt, so deine Kindheit scheint anscheinend eine ganz andere zu sein als meine, obwohl wir Geschwister sind.
Ja. Also weißt du, Erinnerungen sind im Grunde genommen Wahrnehmungen, so wie man selber erlebt hat. Mhm. Und das kann sich, pass auf, wenn jetzt du einen Podcast machst über die Ehe mit Anita und du würdest uns getrennt interviewen, sind es zum Teil verschiedene Wahrnehmungen. Mhm. Und trotzdem, weißt du, denke mal nur an die Evangelien, der Matthäus und der Markus.
Ja.
Wenn du dort Dinge liest, der Markus schreibt von zwei Besessenen, der Matthäus schreibt nur von einem Besessenen. Ist das relevant? Nein, Jesus hat sie freigemacht. Mhm. Das ist relevant, weißt du?
Ja. Das stimmt.
Jeder sieht es von seiner Wahrnehmung aus, weißt du? Mhm.
Ja. Okay, wir sind tatsächlich schon bei der vorletzten Frage, Wilhelm.
Ey, cool.
Hätte ich nicht gedacht, dass wir noch da hinkommen. Also, die vorletzte ist, Wilhelm, gab es eigentlich einen Bankraub? Ich weiß jetzt nicht, woher die Frage kommt, ob das im Podcast irgendwie angezweifelt wurde, dass du... Ach so, das war, glaube ich, mit diesem Mann, ne? Diesem Bankdirektor. Kann das sein?
Ja, erst mal, aber bei ihm habe ich kein Bankraub gekauft. Bei dem habe ich nur die Wohnung leer gemacht.
Okay.
War es da nur. Weißt du, sicherlich, es gab nicht nur einen.
Ja.
Weißt du, und da gibt es wieder Zeitzeugen von damals. Mhm. Zum Beispiel, da gibt es eine Glaubensschwester, die uns alle als Familie kennen, noch von früher. Mhm. Noch von früher, weißt du? Und die hat meinem Halbbruder einen Brief geschrieben. Die hat ihm einen Brief geschrieben und da schreibt sie auch wegen dem Bankraub. Mhm. Zum Beispiel, da schreibt sie, ich selber kann einiges bestätigen aus Helmes Berichten, das bin ich, gell? Mhm. Schon damals, vor 50, 60 Jahren, habe ich gehört, dass Helme eine Bank überfallen hat und einen Menschen getötet hat. Mhm. Das ist eine Zeitzeugin, gell?
Ja.
Das ist eine Zeitzeugin. Mhm. Weißt du das? Also du siehst, da ist so viel bricht jetzt gerade auf in Ulm, die meine Geschichte bestätigen. Weißt
du? Ja.
Und das ist das, was mich eigentlich fast freut. Mhm. Andererseits tut mir das so weh, was über meine Familie jetzt veröffentlicht wird.
Ja.
Verstehst du das?
Ja. Ja, verstehe. Ja.
Zum Beispiel Deutsch, da gibt es auch einen Satz. Ich habe allerdings mit eigenen Augen in der Südwestpresse einen Artikel gelesen. Es stand aber nicht auf der Titelseite, sondern im Lokalteil. Und da wurde nicht nur Helme gesucht, sondern auch sein Vater.
Okay.
Weil er auf dem Parkplatz bei der Firma Magirus absichtlich Autos zerkratzt hat. Und danach haben sie ihn gefasst. Habe ich alles nicht gewusst, Tisch?
Okay. Was ich mich manchmal frage, warum bringst du denn nicht die Sachen, die dir vielleicht noch vorliegen an, keine Ahnung, Zeitungsartikel oder sonst irgendwas oder Leuten, die dir ein Video zuschicken, wie sie sagen, also ich bin der Zeitzeuge so und so. Warum bringst du das nicht einfach auf Facebook raus, um da Leute dann...
Nee, da hast du mich eines Besseren belehrt.
Ich?
Ja, ich mache das nicht mehr.
Aha.
Weil durch die Telefonate
ja.
sind Freundschaften kaputt gegangen und das mache ich nicht mehr.
Okay.
Mhm. Verstehst du mich?
Ja.
Das mache ich nicht mehr.
Mhm.
Ich kann Dinge schriftlich vorlegen, ganz klar.
Ja.
Aber ohne Genehmigung mache ich das nicht.
Mhm.
Und wenn ich es vorlege, mache ich die Namen raus.
Ja. Mhm.
Weißt du, weil wenn ich irgendwie Namen sage,
ja.
dann muss ich damit rechnen, dass irgendjemand telefoniert.
Mhm.
Und die Leute sind hinterher sauer, weil sie das eigentlich gar nicht wollten.
Okay, ja.
Ich weiß nicht, verstehst du mich?
Mhm. Ja, das verstehe ich.
Wir haben da ausführlich drüber geredet schon mal, gell? Deswegen sind wir uns wieder einig.
Ja, das stimmt.
Okay.
Genau. So, meine letzte Frage.
Ja.
Aktenzeichen XY.
Ja.
Laut IDEA gab es nie... Also sie hätten jede einzelne Sendung gesichtet, was auch sehr interessant ist in 9 Monaten, ob man das schafft, wo du nie drin vorgekommen bist.
Und ich gebe Idee recht.
Okay.
Bestimmt.
Mhm.
Du findest keine einzige Sendung mit mir. Wie komme ich jetzt zu Aktenzeichen, gell?
Ja.
Jetzt pass auf. Ich weiß nicht, ich habe das schon mal im Podcast erwähnt. Im Jahre 2008... lernte ich noch einmal 5 Halbgeschwister kennen, weil meine leibliche Mutter hatte danach nochmal 5 Kinder.
Ja.
Und da war eine alte Frau dabei, eine alte Frau dabei.
Mhm.
Und das war die Schwester meiner leiblichen Mutter.
Ja.
Und deren Mann, der hieß Fritz.
Mhm.
Und der erzählte mir, du, ich habe das schon mitbekommen mit dir damals. Hast du gewusst, dass du sogar bei Aktenzeichen XY ungelöst kamst?
Okay.
Nee, das habe ich nicht gewusst, aber ich habe es reingeschrieben ins Buch.
Ja.
Weil er mir das so erzählt hat.
Aber, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich glaube, ich kann es jetzt nicht sagen, weil das Buch ist auch schon 5 Jahre her, dass ich es gelesen habe, aber steht da nicht drin, dass deine Lieblingssendung... deine Heimatsendung.
Das sind meine Heimatfilme, Aktenzeichen.
Und,
aber der Autor,
ja?
Der Ghostwriter,
aha.
Der hat es dann so verpackt, dass ich das gesehen habe.
Okay. Mhm.
Aber ich habe das selber nie gesehen.
Okay.
Mhm. Weißt du, deswegen muss ich mich drunter beugen. Ich hätte wirklich Seite für Seite prüfen müssen.
Ja.
Und das habe ich nicht gemacht. Und da liegt der Fehler ganz klar bei mir.
Mhm.
Und sollte das wieder aufgelegt werden, dann wird vieles, vieles gerade gerückt in dem Buch.
Ja.
Mhm. Und das, was nicht mehr nachweisbar ist, kommt raus.
Mhm. Ja.
Weil es geht um Jesus und nicht um meine Geschichte. Meine Geschichte ist nur die Einleitung für Menschen, dass sie mal Jesus kennenlernen, weißt
du? Mhm. Wobei sich ja Jesus durch deine Geschichte auch verherrlicht hat, ne? Also, weil wärst du jetzt.
Richtig.
Wärst du jetzt nicht so, wie soll man jetzt sagen, also wenn dein Lebenslauf ja nicht so gewesen wäre und Jesus nicht eingegriffen hätte, wärst du ja heute wahrscheinlich...
Wäre ich heute ein Bruchsal oder wäre schon tot?
Ja, genau.
Weißt du, ich sag das ganz ehrlich, wahrscheinlich werden mich jetzt viele deiner Hörer werden mich wahrscheinlich jetzt verdammen, aber das ist mir eigentlich kreuz wie quer.
Mhm.
Als damals das Video rauskam von meinem Bruder,
ja,
Und als jetzt der Podcast rauskam von IDEA, weißt du, was mein alter Mensch sagt? Vernichten. Und dann ist Ruhe. Weißt du, was mein neuer Mensch sagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Ja.
Verstehst du mich?
Ja, verstehe ich.
Ja.
Das wäre jetzt eigentlich ja
schon... Weißt, ich bin immer offen für einen tollen Austausch.
Ja, habe ich schon.
Ist wichtig, weißt du, dass wir zu dem stehen, was wir tun und was wir sagen. Und wenn ich jetzt, und bitte, liebe Hörer, wenn ihr das hört, bitte, sollte ich aus Versehen mal sagen, meine Bekehrung war um 11.07 Uhr oder um 11.04 Uhr, nutzt diese 3 Minuten, um ins Gebet zu gehen, okay? Ja.
Ja, das stimmt. Ja, wir sind am Ende, Wilhelm, von dem Ding.
Ich bin auch am Ende, du.
Ich merk's.
Du, aber ich freue mich, ich freue mich für die Aufrichtigkeit der Hörer.
Ja.
Gut, es sind manche Dinge dabei, wo ich einfach sage, warum hält man sich an dem und dem auf? Aber wenn es für die Person wichtig ist, dann war es gut, dass wir das angesprochen haben.
Ja, das stimmt.
Okay?
Das stimmt. Ich muss auch sagen, also die Resonanz, die ich habe von meinen Hörern, die ist jetzt nicht so krass, dass du jetzt hier der Lügenbold bist oder sowas. Ja, sondern man versucht sich das ja immer rational zu erklären. Ne? Also ich glaube, keiner, der dich kennt, will dich als Lügner darstellen. Und sagen wir mal jetzt, du hättest alles gelogen, das komplette Bibelrauch, du warst nie im Knast, du hast nie eine Bibel geraucht, du bist nicht Raucher, sondern isst nur Früchte und Gemüse.
100%ig nicht. Ich esse ganz Steak und Schnitzel.
Aber also selbst wenn das jetzt so übertrieben gelogen wäre, ne, wenn jetzt quasi der Bibelraucher gar nicht das wäre, man versucht ja doch immer irgendwie was zu finden, was ein Wahrheitsgehalt ist. Und ich finde, den hat man bei dir schon. Ich persönlich muss sagen, wenn man dich erlebt bei so einem Abend, merkt man schon, dass du eine Beziehung zu Jesus hast. Ich denke, das merkt man auch in den Gesprächen, die wir geführt haben über die Podcasts oder auch wir beide am Telefon. Und ich finde, das spricht schon für sich. Klar, es hat jemand geschrieben, ich zitiere ihn mal schnell, weil das fand ich ganz interessant. Ich möchte Herrn Bunz wirklich nicht in Verruf bringen, aber ich finde die genannten Punkte tatsächlich fragwürdig und die Evangelien mit einem gelogenen Biografie dieser Tage und sei es zu einem guten Zwecke miteinander zu vergleichen, empfinde ich nicht nur fragwürdig, sondern auch annähernd blasphemisch. Genau.
Also weiß der Mann, was Blasphemie bedeutet? Blasphemie bedeutet Gotteslästerung.
Ja.
Und ich kann mich an keinen einzigen Vortrag erinnern, wo ich Gott oder Jesus irgendwann mal gelästert habe.
Ja.
Nein, ich weise auf ihn hin, weil er ist der Retter. Er ist der uns befreit. Er ist der Problemlöser ist. Und deswegen ist blasphemisch. Er sollte das vielleicht ein bisschen anders formulieren, okay?
Ja, wobei ich meine, ich würde jetzt fast denken, dass diese Kritik an mich geht als Moderator, weil ich denselben Vergleich genommen habe wie du jetzt gerade mit Markus und Matthäus Evangelium, dass die sich in manchen Sachen widersprechen. Vielleicht meint er das, könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn ich das jetzt so nochmal lese.
Ah ja, okay, du. Aber weißt du, ich will den Namen Jesu groß machen. Morgen bin ich in Landau. Falls jemand vorbeikommt, FEG. Ich freue mich drauf. Es gibt einen wunderbaren Abend. Du und einfach betet mit. Jeder Hörer betet einfach mit, dass einfach der Herr weiter seine Knechte segnet. Fertig.
Amen. Das war's.
Und alles andere liegt in Gottes Hand.
Das stimmt.
Und wenn ihr mich mal zum Essen einladen wollt, ich hätte gerne auch eine Suppe vorher mit Knödel, mit echtem Ulmer Mutschelmehl.
Okay, was auch immer das ist. Sehr schön.
Ach, ich habe euch doch alle lieb, Mensch.
Also
haltet euch doch mehr an den ich sage. Guck mal, wenn ich dran denke, die Welt geht verloren. Die Menschen verrecken. Und wir halten uns an solchen Kleinigkeiten auf.
Ja, ja.
Mensch, wir müssen Gas geben. Die Welt will gerettet sein. Und wir unterhalten uns. Das stimmt aber 30 Sekunden nicht. Das ist so schlimm. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, ich verstehe es.
Wollen wir unseren Auftrag wahrnehmen und an die Hecken und Zäune gehen und Menschen für Jesus zu begeistern? Mhm. Das habe ich geschrieben im Buch. Wir müssen die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Aber so mit diesen Fragen bevölkern wir keinen Himmel.
Ja, das stimmt
allerdings. Da treten wir an einer Stelle rum. Und auf der Stelle treten ist wie rückwärts laufen. Mhm. Gehen wir doch wieder vorwärts. Vorwärts will ich gehen, weil meine Reise geht zum Himmel. Vorwärts will ich gehen.
Damit würde ich sagen, verlassen wir den Podcast. Wilhelm, okay. wir danken dir für deine Offenheit, auch dass du dich jetzt da nochmal gestellt hast. Und wir beten für dich auf jeden Fall, dass die Reise weitergeht. Und vielen Dank für das Gespräch, Wilhelm.
Okay, Gottes Segen. Bye, bye.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.